Die Geschichte zur heutigen Predigt steht im 2. Chronikbuch, Kapitel 14, die ersten 14 Verse. Überschrieben ist das hier so: König Asa und seine Erfolge. Dass hinter diesen Erfolgen nicht König Asas eigene Macht und Weisheit steckt, sondern dass er eine große Hilfe hatte, das sagt schon das Predigtthema, wie unser Prediger es formuliert hat. Also, 2. Chronike 14. Asa tat, was gut und recht war und was dem Herrn, seinem Gott, gefiel. Er ließ die Altäre und Opferstätten der fremden Götter zerstören, die geweihten Steinmale in Stücke schlagen und die geweihten Pfähle umhauen. Er forderte das Volk von Juda auf, dem Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren, zu gehorchen und sein Gesetz mit allen seinen Geboten zu befolgen. Auch in den anderen Städten Judas beseitigte er die Opferstätten der fremden Götter und die Räucheraltäre. In diesen Jahren hatte das Land Frieden, weil der Herr dafür sorgte, dass Asa von keiner Seite angegriffen wurde. Asa nutzte diese Zeit, um eine Reihe von Städten in Juda zu befestigen. Er sagte zu den Leuten von Juda: Lasst uns diese Städte ausbauen und sie durch Mauern mit Türmen und durch Tore mit starken Riegeln sichern. Noch haben wir freie Hand in unserem Land. Wir haben uns bemüht, nach dem Willen des Herrn, unseres Gottes, zu leben. Darum hat er uns Frieden an allen unseren Grenzen gegeben. Sie fingen an zu bauen und konnten die Arbeit auch glücklich vollenden. Das Heer von Asa bestand aus 300.000 Mann vom Stamm Juda, die mit Speeren und großen Schilden ausgerüstet waren, und 280.000 Mann vom Stamm Benjamin, bewaffnet mit Rundschilden und Bogen. Sie alle waren tüchtige Krieger. Der Äthiopier Serach rückte mit einem Heer von 1.000 mal 1.000 Mann und 300 Streitwagen gegen Juda vor und kam bis Marisha. Asa zog ihm entgegen und die beiden Heere stellten sich im Zephatatal bei Marisha zum Kampf auf. Asa rief zum Herrn, seinem Gott: Herr, wenn ein Schwacher mit einem Starken kämpfen muss, kann niemand ihm so beistehen wie du. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns ganz auf dich. Im Vertrauen auf dich sind wir doch gegen diese Übermacht angetreten. Du, Herr, bist unser Gott. Gegen dich kann kein Mensch etwas ausrichten. Da griff der Herr selbst für Asa und die Leute von Juda ein und schlug die Äthiopier zurück, sodass sie fliehen mussten. Asa verfolgte sie mit seinen Männern bis nach Gerar. Dabei fielen von den Äthiopiern so viele, dass sie nicht mehr zu einem Gegenangriff sich sammeln konnten. Sie erlitten eine vernichtende Niederlage durch den Herrn und sein Heer. Die Leute von Juda machten überaus reiche Beute. Sie konnten auch alle Ortschaften rings um Gerar erobern, denn der Herr hatte einen gewaltigen Schrecken über die Bewohner kommen lassen. Sie plünderten diese Orte aus, denn es gab dort reiche Beute. Sie überwältigten auch die Zeltlager der Hirten, die sich dort in der Gegend mit ihren Herden aufhielten, und nahmen eine große Menge Schafe, Ziegen und Kamele als Beute mit. Danach kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück.
Der Aufruf, der sich im letzten Jahr wie ein Feuer um die Welt verbreitet, heißt: Yes, we can. Jawohl, wir können. Ein Appell, der sich zuerst einmal an das amerikanische Volk richtet. Ja, wir schaffen es. Wir können, wenn wir uns zusammenraufen, Unglaubliches erreichen. Wir können unser Land aus der Krise führen. Yes, we can. Stimmt das denn? In einer gewissen Weise stimmt das schon. Wenn Menschen motiviert sind und gemeinsam ein hohes Ziel anstreben, können sie wirklich Großes und Erstaunliches erreichen. Es ist wirklich so. Wer nur faul herumsitzt und wartet, dass irgendwann irgendetwas geschieht, der wird noch lange rumsitzen und da wird nichts Gewaltiges geschehen. Vielleicht sind euch diese, wo ist das Gerät? Vielleicht sind euch diese Lastwagen auch schon aufgefallen. Seit Jahren, bevor dieser Appell von Amerika um die Welt ging, steht auf diesen Fahrzeugen des Transportunternehmens Yes, we can. Yes, we can. Dieses Transportunternehmen Schöni hat diesen Spruch schon lange auf ihren Lastwagen. Übrigens ist die Unternehmerfamilie, sind Christen, das große Transportunternehmen, das sie führen. Einer von den Söhnen ist Pastor in einer Freikirche, glaube ich. Mit diesem Yes, we can wollen sie ihren Kunden sagen, dass sie sich bemühen werden, ihre Wünsche zu erfüllen. Sie werden alles daran setzen, um die beste Dienstleistung zu bieten. Finde ich super. Hat mir immer gefallen. Yes, we can. Sagen Sie den Kunden, jawohl, wenn ihr kommt mit einem Wunsch, wir werden sehen, dass wir das hinkriegen. Wir engagieren uns für euch. So gut dieser Slogan auch ist, so bin ich, wenn es um die Führung einer Nation geht, eher skeptisch, ob das wirklich funktioniert. Können wir wirklich alles, wenn wir nur wollen? Ich glaube nicht. Selbst in unserem persönlichen Leben nicht. Mit dieser Predigtreihe möchte ich einen alternativen Slogan propagieren. Yes, he can. He, ein Wörtchen. Ja, er kann. Wenn es gut läuft, dann vergessen wir eben schnell, wie abhängig wir eigentlich sind und wie wenig wir wirklich in unseren eigenen Händen haben. Auch in unserem Leben. Etwas völlig Unvorgesehenes kann unsere Pläne komplett zerstören und das erleben wir jetzt alle. Ich weiß nicht, wie eure Bankkonten aussehen. Vielleicht wollte jemand von uns ein Haus bauen und muss jetzt zusehen, wie diese, was man nie glaubte, diese Kernschmelze unseres Finanzwesens einfach das ganze Kapital zusammenschmelzen lässt und das Haus wieder in weite Ferne rückt. Man hat gedacht, ich schaffe das. Man hat gerechnet. Man hat geplant. Plötzlich sieht es ganz anders aus. Oder eine Krankheit, wie auch immer. Wollen wir wirklich Großartiges erreichen, dann geht es nur mit der Hilfe Gottes. Yes, he can. Und das sollte der Slogan der Christen sein. Yes, he can. So sollten wir durch den Tag laufen. Er kann es. Er allein. Übrigens lesen wir im Psalm 44, Sie haben zwar das Land erobert, doch nicht durch ihre Schwerter kam der Sieg und nicht durch ihre eigene Kraft. Durch deine Hand und deine Macht und deine Gegenwart ist es geschehen, denn du liebtest sie. Was auch immer Erfreuliches im letzten Jahr in unserer Gemeinde geschah und was auch immer Erfreuliches noch in diesem Jahr und in Zukunft geschehen wird, er ist es. Er. Und bis jetzt sind wir in unserer Gemeinde in dem Stadium, wo wir sagen müssen, jetzt glauben wir das immer noch. Weil was wir im letzten Jahr erlebten, so sehe ich das, das hatten wir nicht gedacht und Gott hat uns reich gesegnet. Wir können sagen, ja, er ist es. Und wenn Gott jetzt weiter segnet in dieser Weise, dass wir wachsen, dass Menschen zum Glauben kommen, sagen wir dann auch immer noch, er ist es. Oder sagen wir dann, ja, wir haben gute Entscheidungen getroffen. Wir haben weise gehandelt. Yes, he can. Das ist eine der großen Herausforderungen im geistlichen Leben. Auch wenn es gut geht. Wir sehen immer die Gefahr, wenn es den Leuten schlecht geht, dass sie vom Glauben wegkommen. Die Gefahr, wenn es uns gut geht, das Vertrauen aufzugeben, die ist gerade so groß. Und das werden wir auch noch sehen. Am Leben vom Asa. Die Tatsache ist, dass es Gott kann. Und ich möchte uns das anhand des Lebens des Königs Asa aufzeigen. Eben Aufstieg und Fall. Und bevor wir uns nun seinem ersten Lebensabschnitt zuwenden, will ich kurz das Umfeld aufzeigen, in dem Asa lebte und regierte. Nach der Regierungszeit von Salomo, diesem weisen, großen König, dem die Weisheit leider nicht dazu verholfen hatte, dass er Gott treu blieb, sondern er betete andere Götter an im Alter. Und nach seiner Regierung dauerte es nicht lange, dass unter der Führung Jerobeams 10 Stämme Israels von Rehabeam, dem Sohn, das ist der Sohn Salomos, diese 10 Stämme sind unter der Führung dieses Königs abgefallen von Israel. Das heißt, sie haben sich selbstständig gemacht und sie haben mit diesen 10 Stämmen einen eigenen souveränen Staat gegründet. Also hatten wir dann zwei Staaten, den Staat Israel mit diesen 10 Stämmen und den Staat Juda mit dem Stamm Juda und Benjamin. So entstand das Nordreich und das Südreich. Hier sehen wir, hier ist Jerusalem, hier haben wir das Südreich und hier das Nordreich mit den 10 Stämmen. Das waren nun zwei souveräne Staaten, die jeder Staat hatte einen eigenen König. Und das Volk hier, und da hatte Jerobeam der Erste, hatte Angst, dass dieses Volk hier rübergeht nach Jerusalem, um den Gott Israels anzubeten. Und dann hatte er Angst, dass sie schlussendlich wieder dem König Rehabeam anhängen werden. Dann hat er Folgendes gedacht. Jerobeam überlegte sich, was er dagegen tun könnte. Er ließ 2 goldene Stierbilder anfertigen und sagte zum Volk, ihr braucht nicht länger zum Tempel in Jerusalem zu gehen. Hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten hierher geführt hat. Ich kann euch sagen, wenn ich das lese, wird mir fast übel. Aber ich kann jetzt nicht diese Geschichte ausführen, die kennen ja die meisten, von diesem goldenen Kalb, wo sie gesagt haben, das ist dein Gott, der dich aus Israel geführt hat. Nun stellt er in Bethel, also kurz bevor man da nach Jerusalem kommt, so einen Götzen auf und in Dan, dass die dann nicht so weit haben, die da hinten wohnen. Und dann konnten die dann diese Götzen anbeten. Er hat dann einfach Priester gekauft, die überhaupt nichts mehr mit dem Stamm Levi zu tun haben. Er hat praktisch einen tiefen Graben gerissen, noch auch rein geistlich zwischen diesen beiden Staaten. Das war eine radikale Trennung von diesen beiden Reichen und das führte auch zu viel Streitereien und Bruderkriegen. Und hier sehen wir, ist Asa der dritte König in diesem Südreich. Und das Nordreich nennt man Israel. Juda ist das Südreich. Das ist mit Asa, wo Jerusalem drin ist. Das nennt man auch Juda. Wenn die Bibel von Juda spricht, meint sie in der Regel immer dieses Südreich. Und wenn sie von Israel spricht, meint sie das Nordreich mit den 10 Stämmen Israels. Müsst ihr mal darauf achten. Manchmal bekommen wir ein Durcheinander. Was soll denn das? Also das sind dann diese beiden Reiche. Nur, dass ihr das ein bisschen einordnen könnt, wie da die Verhältnisse waren. In den Büchern der Könige und in der Chronik ist es üblich, die Regierungszeit des Königs zu Beginn des Berichts zu bewerten, ob er ein guter König war, ein König, der gottesfürchtig lebte oder ob er einer war, der den Götzen nachfolgte. Und leider gab es im Volk Israel wenig Könige, die deren Regierungszeit positiv bewertet werden kann. Doch Asa gehörte zu den wenigen guten Königen. Asa tat vor dem Herrn, seinem Gott, gut, was gut und recht ist. Also es ist schon mal gut, wenn das steht. Das würde mich auch freuen, wenn das über meinem Leben stehen würde. Jürg tat, was vor dem Herrn, seinem Gott, gut und recht ist. Das finde ich eine schöne Bilanz über das Leben eines Menschen. Und das wird sichtbar bei seinem Kampf gegen die Verehrung der Götter in seinem Reich. Er ließ die Altäre und Opferstätte der fremden Götter zerstören, die geweihten Steinmale in Stücke schlagen und die geweihten Pfähle umhauen. Das ließ sich so reicht. Das war aber eine radikale Absage an den Götzenkult in Israel und eine ebenso klare Hinwendung zum Gott Israels. Das ging bestimmt nicht ohne Widerstand der Bevölkerung. Menschen, die Götter verehren, sind gefühlsmäßig mit den Göttern und Orten stark verbunden. Nimmt man ihnen diese religiösen Orte oder Gegenstände weg, fühlen sie sich schutzlos. Wir lesen diesen Satz, dass er das getan hat, wie wenn man das mit links machen würde. Ja, ich habe jetzt schnell die Küche aufgeräumt. Nein, Das war nicht so einfach. Da waren Menschen, warum sind diese Götter da und diese Kultstätten? Weil Menschen sie benutzen, weil Menschen sie aufgebaut haben, weil Menschen darin ihr Vertrauen hineinsetzen und denken, das sind Götter, die uns schützen. Und wie empfindlich Menschen auf solche Maßnahmen reagieren, sehen wir am Beispiel Gideons. Gott beauftragte Gideon, den Altar Baals und die Bilder Ascheras zu zerstören. Und das machte er in die Nacht, weil er wusste, das ist eine ganz schwierige Sache und das ist eine gefährliche Geschichte, die ich da machen muss. Und hat das dann zerstört. Und prompt, dass die Leute herausgefunden haben, dass er dahinter steckt, kamen sie zum Vater und sagten nicht, danke vielmal, dass du so einen geistlichen Sohn hast, der alles zerstört hat, was wir vorher angebetet haben. Sondern was sagen sie? Schreien ihn an und sagen, gib uns deinen Sohn heraus, er muss sterben. Er hat den Altar Baals eingerissen und den geweihten Pfahl umgehauen. Stellt euch das mal vor. Das ist im Volk Israel. Das Volk, das den Schöpfer verehren sollte, will einen Mann töten, der im Auftrag Gottes handelt. Das kennen wir ja. Auch Jesus wurde so getötet. Sie dachten, er sei ein Gotteslästerer. Das ist ja unglaublich. Also hatte das nun durchgezogen, trotz allen Widerständen, die ihm bestimmt begegnet sind. Er ließ sich dadurch nicht aufhalten. Und im ganzen Regierungsgebiet, also nicht nur in Jerusalem, auch in anderen Städten, ließ er Kultstätten zerstören und einreißen. Aber Asa entfernte nicht nur diese abscheulichen Kultstätten. Er nahm den Leuten nicht nur etwas weg, das ist nämlich schwierig, dann entsteht ein Vakuum. Nein, er ermutigt die Leute und hält sie an, dass sie nun diese Zeit dazu verwenden sollen, die sie mit diesen Göttern verehrten, sich, also dass sie den Gott Israels, Schöpfer des Himmels und der Erde, verehren. Er forderte das Volk von Juda auf, dem Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren zu gehorchen und sein Gesetz mit allen seinen Geboten zu befolgen. Also, statt den Göttern Gottesdienst zu halten, sollen sie diese Zeit und Energie für den lebendigen Gott einsetzen. Er hat ihnen klar etwas anderes gegeben, hat ihnen nicht nur etwas weggenommen. Das war in meinen Augen der entscheidende Kampf im Leben Asas. Es ist das, was wir heute als geistlichen Kampf bezeichnen würden. Ein harter Schlag gegen die Mächte in der unsichtbaren Welt, die die Menschen an sich binden und zerstören. Ein Kampf, der damals wie heute aktuell ist. Denn Paulus schreibt nach Ephesus, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Asa bekämpfte so den Einfluss der Geister und Mächte der unsichtbaren Welt, die sein Volk ins Verderben führen. Sein wichtigster Kampf richtete sich nicht gegen Menschen, sondern gegen die unsichtbaren Mächte, die durch diesen Götzenkult sichtbar wurden. Das ist ein schönes Bild für die Bekehrung eines Menschen. Er beseitigt alles, was von Gott fernhält. Und in Thessalonik war das sehr eindrücklich. Die Leute erzählen, sagt Paulus, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Also abwenden von allem, was von Gott fernhält, und sich ganz Gott hinwenden. Auch in Ephesus wandten sich die Christen radikal von ihrem alten Leben ab, damit sie ungehindert Jesus dienen können. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachmen. Ich glaube, das ist ziemlich viel Geld. Aber das war ihnen egal. Sie haben nicht den materiellen Verlust gesehen, diese Christen, sondern sie sahen den Gewinn, den sie in Christus haben. Von daher wollten sie die Zauberbücher natürlich nicht verkaufen. Das ist ja komisch, den Christen Zauberbücher verkaufen. Vielleicht musst du in deinem Leben auch so einen Götzen oder einen Altar zerstören, den du aufgebaut hast und pflegst. Vielleicht hast du Angst, deine bekannten Götzen loszulassen. Ich weiß nicht, manchmal schleicht sich bei unserem Leben so gewisse Dinge ein. Dass wenn ich aus dem Haus gehe, dann ein bestimmter Gegenstand an einem bestimmten Ort sein muss, sonst fühle ich mich unsicher. Dass ich ein gewisses Ritual erfüllen muss, sonst denke ich, habe ich den Schutz Gottes nicht. Oder dass ich eine Kette anziehe und denke, wenn ich diese Kette anhabe, geht es mir immer besser und es ist ja nicht schlecht, schadet es nichts, nützt nichts. Und plötzlich geschieht so eine emotionale Verbindung zu Gegenständen. Und plötzlich werden diese Gegenstände oder diese Rituale werden mir so wichtig, dass ich fast nicht mehr merke, wie das mich vom Vertrauen gegenüber Jesus wegzieht. Und eins kann ich dir sagen, Gott gefällt das ganz und gar nicht. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du so etwas hast, dann überwinde dich, vertraue auf Jesus und sage, im Vertrauen auf dich stelle ich jetzt diesen Gegenstand genau anders hin. Und damit will ich dir zeigen, dass ich nicht darauf vertrauen will, sondern dass ich dir vertrauen will. Es ist manchmal unheimlich, wie schnell wir uns an Sachen binden. Mir geht manchmal, denke ich, dass, wenn ich unterwegs bin, dann nehme ich manchmal so ein Stecken im Wald, oder? Und dann schäle ich diese Schale, Rinde weg. Und dann wird das so schön glatt und dann baut sich zwischen diesem Stück und mir eine emotionale Verbindung auf. Dann kann ich das fast nicht mehr loslassen. Ich vertraue nicht dem, aber das geschieht so schnell. Oder meine Finken, meine alten, die sind so zerzaust. Und das ist eine gut, jetzt habe ich sie weggeworfen. Und bis ich die weggeworfen habe, das war so, man ist so emotional verbunden damit. Das ist grundsätzlich nicht einfach schlecht. Schlecht ist es, wenn mein Vertrauen und das Gelingen dessen, was ich tue, mit dem in Verbindung kommt. Da werden wir nächsten Sonntag noch genauer sehen, das ist gar nicht so weit weg. Und wenn du merkst, dass etwas so zu viel Vertrauen bekommt von dir, dann mach es radikal, beseitige es. Ich kann dir sagen, dass du mit Jesus einen viel besseren, gnädigeren und vor allem einen liebenden Gott bekommst. Asa deutete die Folge seines Kampfes gegen die unsichtbaren Mächte richtig. Wir haben uns bemüht, nach dem Willen des Herrn, unseres Gottes, zu leben. Darum hat er uns Frieden an allen unseren Grenzen gegeben. Diesen Frieden nutzte er nicht, um auszuruhen, sondern er nutzte die Zeit des Friedens, um sich auf einen allfälligen Angriff vorzubereiten. Deshalb ließ er die Sicherungsanlagen verschiedene Städte ausbauen. Also baute die Städte aus und bildete eine starke Armee mit 580.000 Soldaten. Das ist eine Riesenarmee. Das Volk war für den Angriff gerüstet. Doch dann kam plötzlich der Tag, den man sich nicht wünscht. Der Äthiopier Serach rückte mit einem Heer von 1.000 mal 1.000 Mann und 300 Streitwagen gegen Juda vor und kam bis nach Maresha. Das ist eine gewaltige Übermacht. 1.000 mal 1.000 Mann, das wären 1 Million Soldaten gegen 580.000. Und ich weiß nicht, das waren vielleicht noch mehr als 1 Million. Vielleicht ist es auch nur 1.000 mal 1.000 eine Art zu sagen, das ist unglaublich viele. Unzählbar. Vielleicht waren es 2 Millionen, ich weiß es nicht. Und dazu hatten sie noch 300 Streitwagen. Also, eine motorisierte Armee, würde man heute sagen. Panzerhaubitzen, alles war dabei. Und Asa hatte 580.000 Soldaten mit Schildern, keine Streitwagen, nichts. Asa war sofort klar, das ist unmöglich. Wir werden gegen diese Armee nicht gewinnen können. Die Übermacht ist zu gewaltig. Er ermutigt nun seine Leute nicht mit einem Yes, we can. Nein, sie können nicht. Wenn jemand ihnen zum Sieg verhelfen konnte, dann war es Gott und so fleht er Gott um Hilfe. Ein König geht auf die Knie und sagt, ich schaff's nicht. Ich habe gefestigte Städte, ich habe eine starke Armee, aber gegen diese Übermacht schaffe ich es nicht. Er kapituliert. Herr, wenn ein Schwacher mit einem Starken kämpfen muss, kann niemand ihm so beistehen wie du. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns ganz auf dich. Im Vertrauen auf dich sind wir doch gegen diese Übermacht angetreten. Du, Herr, bist unser Gott. Gegen dich kann kein Mensch etwas ausrichten. Genau. Und Gott greift tatsächlich ein. Yes, he can. Er kann. Und er kann auch in deinem Leben, auch da, wo du stehst und etwas hast und denkst, ich schaffe das nicht, sei es im Geschäft, sei es in der Familie, sei es wo auch immer. Wir können es nicht. Und das wissen wir auch. Wir können es Gott sagen. Er kann wirklich. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns das wünschen, aber er kann, wir wissen es. Der Sieg Gazas war gewaltig. Er besiegte dieses riesige Heer und kam mit einer großen Kriegsbeute zurück nach Jerusalem. Der Sieg, den Asa in dieser sichtbaren Welt errang, hatte seinen Ursprung jedoch in dem Kampf, den er gegen den Götzendienst in seinem Volk führte. Das war der Kern des Sieges. Der Sieg in der sichtbaren Welt hatte er im Kampf gegen die Mächte in der unsichtbaren Welt errungen. Das ist eine nicht leichtfertig zu übersehende Wirklichkeit unseres Lebens. Dies sagt übrigens auch der Prophet, der Asa, als er vom Kampf zurückkam, begegnete, das werden wir nächstes Mal noch genauer ansehen, aber ich will schon mal vorgreifen. Er sagt, der Herr hält zu euch, solange ihr euch zu ihm haltet. Wenn ihr seine Nähe sucht, wird er sich von euch finden lassen. Das ist der Schlüssel. Und Asa hat die Nähe Gottes ganz eindeutig gesucht, indem er diesen Götzenkult zerstörte und so mit einem vernichtenden Schlag gegen die unsichtbare Welt führte, die alles zerstören will. Hätte Asa den Götzenkult nicht bekämpft und sein Volk angehalten, dem Gott Israels die Ehre zu erweisen, so bezweifle ich, ob Gott ihm diesen Sieg geschenkt hätte. Im Kampf des Königs Joasch gegen die Syrer heißt es nämlich, obwohl die Syrer nur mit einem kleinen Heer gekommen waren, konnten sie die große Streitmacht von Juda besiegen, denn der Herr gab die Leute von Juda in ihre Hand, weil sie sich von ihm, dem Gott ihrer Väter, abgewandt hatten. Da haben wir genau das Gegenteil. Da haben wir eine starke israelische Armee, eine kleine, schwache syrische Armee und Israel verliert. Warum? Warum? Sie haben nicht Gott vertraut. Wollen wir mit Gott Großes erleben, beginnt das meistens bei uns selbst. Paulus war sich dessen bewusst, wie wichtig es für seinen Dienst ist, dass er ein Leben führt, das Gott gefällt. Sein geistlicher Kampf richtet sich nicht auf andere, sondern auf sich selbst. Den Korinthern schreibt er, für mich gibt es daher nur eins, ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst. Gegen mich selbst. Als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Das war der geistliche Kampf des Paulus. Und wir sind heute so verhätschelt, dass wir ja am liebsten nur immer hören, ja, Gott macht alles, du bist ein armer, schwacher Mensch, du kannst gar nichts. Und alles, was dir geschieht, geschieht dir, weil du schwach bist. Und Paulus sagt, ich kämpfe mit den Fäusten gegen mich selbst. Ich engagiere mich, damit ich ein Leben führen kann, das Gott gefällt, damit ich nicht etwas verkündige und selber nicht tue. Das sind die Hausaufgaben, die wir in unserem Leben machen müssen. Es kann nämlich sein, dass wir von Gott keine Hilfe erfahren, weil wir eine Sünde in unserem Leben dulden. Wir kennen die Sünde sogar, wir wissen sogar, dass es nicht in Ordnung ist und wir wollen sie nicht lassen. Und auf der anderen Seite erwarten wir, dass Gott uns hilft, wenn wir in Schwierigkeiten kommen. Ich sage nicht immer, dass es Sünde ist, wenn man in Schwierigkeiten kommt und Gott nicht so eingreift, wie man will. Aber es kann sein. Es kann sein. Vielleicht sind wir auch nicht bereit, den Willen Gottes zu tun, weil wir meinen, Gott will uns das Leben schwer machen. Das kann sogar bei uns sich so im Stillen, Gott als den Lebensverderber, was jetzt diese Propaganda, die, glaube ich, von England ausgeht, sagt, there is probably no God. Also vermutlich gibt es, wahrscheinlich gibt es keinen Gott. Also du musst keine Angst haben. Genieße dein Leben. So ein fertiger Blödsinn. Als ob Gott ein Spielverderber ist. Als ob Gott uns das Leben vermiesen wollte. Schaut doch all diese Menschen an, die nicht nach Gott fragen und einfach das Leben, was sie finden, was man jetzt leben soll. Schaut doch mal, wo sie landen. Schaut doch mal, wo ihre Hoffnungen sind. Wo ihr Friede ist, wo ihre Freude ist. Da ist vieles kaputt. Vieles kaputt, auch an Beziehungen. Nein, Gott will uns nicht das Leben verderben. Es kann auch sein, dass wir nicht bereit sind, den Willen Gottes zu tun, weil wir befürchten, wir würden etwas verlieren. Amasia, der 100 Jahre nach Asa König von Juda war, wollte in den Krieg ziehen und ermietete quasi 100.000 Soldaten von Israel, also so ein Söldnerheer. Und für dieses Söldnerheer bezahlte er 100 Zentner Silber. Also ganz schöne Geschichte, 100 Zentner Silber. Und dann kommt ein Prophet zu ihm und sagt, du, Gott möchte nicht, dass du dieses Heer mitnimmst. Du sollst ohne das Heer in den Krieg ziehen. Und das war natürlich für Amasia ein bisschen schwierig. Ich dachte, jetzt habe ich da 100 Zentner Silber investiert. Jetzt habe ich das bezahlt, die haben das. Wenn ich jetzt denen sage, ihr dürft nicht mitkommen, dann habe ich nichts von. Also ich hätte diese 100 Zentner praktisch zum Fenster rausschmeißen können. Ich habe wirklich nichts davon. Was er dann noch davon hat, ist, dass die Armee noch sauer war, obwohl sie natürlich das Geld behalten konnten. Und dann sagt ihm der Prophet etwas ganz Wichtiges. Er sagt, der Herr kann dir viel mehr als das wiedergeben. Der Herr kann dir viel mehr als das wiedergeben. Mit anderen Worten, es ist wichtiger, dem Herrn zu gehorchen. Er wird dann schon dafür sorgen, dass du den Verlust verkraften kannst. Er kann dir sogar noch viel mehr geben. Das muss nicht zwingend materiell sein. Es kann auch ideell sein. Es kann auch Frieden sein, Segen. Er wird dir viel mehr geben. Und manchmal ist es so, dass Gott möchte, dass wir etwas loslassen und er das von uns erwartet. Und wir haben Angst, weil wir denken, wir verlieren zu viel. Ich möchte das an einem kleinen Beispiel erzählen. Als ich noch im Studium war, da waren auch die Computer noch nicht so wie heute. Also ich hab dann so eine Speicherkarte, gab es damals noch gar nicht, so ein Speichermedium, das man heute gar nicht mehr bekommt, musste ich dann kaufen und ich habe ja nichts verdient. Ich habe Familie gehabt und ich habe immer gesehen, mein Bankkonto geht immer runter und so. Ja, dann bin ich in ein Geschäft gegangen und habe so einen Speicherteil gekauft und dann habe ich gesehen, oh, das ist sehr günstig. Das kostet sonst, ich weiß nicht, normalerweise war das damals vielleicht so eine einfache Speicherdings war 9 Mark und die andere war etwa 40 oder 50 Mark, wo viel mehr Speicherkapazität drauf war. Und dann habe ich das genommen und dann habe ich das bezahlt. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt Führung vom Herrn, wunderbar. Ich habe natürlich gewusst, die Verkäuferin hat vermutlich nicht gecheckt, was sie mir verkauft hat, aber ich habe es gewusst. Und dann habe ich gedacht, es ist super, dann bin ich immer so an einer Freiversammlung in Wetzlar auf dem Eisenmarkt, da haben wir gesungen und gepredigt auf der Straße und ich ging da zurück, um zu predigen und habe gedacht, ja super, der Herr hat mich reich beschenkt und so und habe dann das auch mal noch glaube ich, einmal habe ich es dann noch erzählt und dann so während dieser Zeit kamen mir dann andere Gedanken, habe ich gedacht, ja, aber eigentlich habe ich ja die Verkäuferin, ich habe gewusst, was ich kaufe und ich habe gemerkt, die hat keine Ahnung, was sie mir verkauft. Und dann wurde mir das etwas mulmig. Dann bin ich nach Hause gefahren und das hat mich dann beschäftigt. Die Freude war dann vorbei. Ich habe das auch niemandem mehr erzählt. Und da hat mir das einfach keine Ruhe gelassen und dann bin ich wieder zurückgefahren am anderen Tag. Bin in das Geschäft und habe gesagt, ich hätte das gestern gekauft und ich nehme an, sie hätten nicht realisiert, was sie mir verkauft hätten und ich würde das gern dann den richtigen Preis bezahlen. Dann hat sie mir das Richtige kassiert, habe ich das bezahlt und ging wieder nach Hause. Ich bin überzeugt, der Herr kann dir viel mehr als das wiedergeben. Wenn wir möchten, dass Gott in unserem Leben eingreift und uns beschenkt und segnet, dann geht das nicht, wenn wir Sachen murksen und dann denken, Gott gibt uns dann noch was obendrauf, sondern geht das nur, wenn wir uns bemühen, wirklich auch fair zu sein, vielleicht auch mal etwas loszulassen. Und ich bin überzeugt, ich meine, ich habe noch andere Sachen erlebt, aber ich bin überzeugt, das Geld, was ich da bezahlt habe, das habe ich schon mehrfach zurückgekriegt. Ich habe dann auch immer der Gedanke, dass ich denke, Gott hat andere Wege. Ich muss nicht irgendwie auf einem Murks mich bereichern. Gott hat andere Wege, um dafür zu sorgen, dass ich zu dem komme, was ich brauche. Und ich komme sogar zu Sachen, die ich nicht brauche. Ja, ich habe mir jetzt etwas geleistet letzte Woche. Ich habe nämlich, ich weiß nicht, Männer haben das mit Werkzeugen vielleicht etwas. Ich habe immer so einen Werkzeugkoffer, wo alles Werkzeug drin ist, alles in einem Koffer. Und das, obwohl ich kein Handwerker bin, so ich mache gar nicht viel, aber irgendwie, wenn ich etwas mal machen muss, dann muss ich im ganzen Haus rumspringen. Und dieser Koffer, das war so ein Reiz für mich, so ein richtiger Werkzeugkoffer, wo jeder Schrauberzieher drin ist. Einfach alles ist drin, ich muss nur noch den Koffer nehmen, was ist zu machen, Koffer auf und das rausnehmen. Und das habe ich mir jetzt diese Woche geleistet für 199 Franken. Jetzt habe ich so einen Koffer zu Hause, der steht in einem Raum, ich weiß nicht, wie viel ich ihn brauche, aber ich freue mich jetzt einfach mal dran. Eben, ich sage manchmal, schenkt uns auch Gott Dinge. Gut, das habe ich mir jetzt selber gekauft, aber dass ich mir das überhaupt leisten kann, ist schon ein Geschenk. Der Herr kann dir viel mehr als das wiedergeben. Gott guckt, ob wir aufrichtig sind. Und er wird handeln. Und wenn wir meinen, wir müssten selber noch etwas murksen, dann wird er sich anders verhalten. Sind wir bereit, den Willen Gottes zu tun, egal welche Folgen das für uns im Moment hat? Oder denken wir, wir müssten selber noch etwas nachhelfen? Ich möchte euch nochmals ein Erlebnis erzählen. Das hatte ich, als ich das Studium wechselte. Ich habe gewechselt von einer Bibelschule an die Freie Theologische Akademie in Gießen. Und mein Vater, der hat mich unterstützt. Ich habe einen sehr großzügigen Vater. Aber der war nicht so einverstanden, dass ich wechsle an diese Dings. Und dann hat er mir gesagt, wenn du an die reguläre Hochschule gehst, in Zürich oder so, und dort Theologie studierst, dann werde ich dich mit deiner Familie weiterfinanziell unterstützen. Und wenn nicht, dann bekommst du nichts mehr von mir. Und da habe ich ja noch 4 Jahre vor mir. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich könnte das gut verstehen und ich könnte das auch akzeptieren und bin dann nach Hause gefahren. Und ich war so glücklich in diesem Auto, als ich nach Hause gefahren bin, weil ich einfach dachte, ich habe einen Vater im Himmel und wenn mich mein Vater da nicht durchbringt, bringt mich der Vater im Himmel durch. Dann wird er dafür sorgen. Und das hat er auch getan. Da sehen wir einfach immer wieder, dass Gott seine Wege hat. Ich muss jetzt aufhören zu erzählen, wie denn das alles gegangen ist. Ich bin dann Taxi gefahren und so weiter. Es war einfach super. Asa wusste genau, wo die wirklichen Schlachten stattfinden. Nämlich im Kampf gegen die bösen Mächte in der unsichtbaren Welt. Dieser Kampf ist eigentlich die Voraussetzung für die Siege in dieser sichtbaren Welt. Denn diese Kämpfe können nur mit Hilfe Gottes gewonnen werden, denn er kann es. Er. Prophet Zacharia heißt es, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Unsere Aufgabe ist es, Jesus ganz und gar zu vertrauen. Und Petrus ermutigt uns sogar, unsere Sorgen ihm abzugeben. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das haben wir ja wunderbar gern, diesen Vers. Ich finde ihn auch super. Aber ich weiß auch, dass der Vers, der vorher steht, viel weniger zitiert wird. Aber ich glaube, dass es nicht von ungefähr kommt, dass Petrus das vorher geschrieben hat, nämlich: Beugt euch also unter Gottes starke Hand, damit er euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Ich kann nicht nur einfach immer sagen, wirf alle Sorgen auf Jesus, ohne dass mein Verhältnis zu Gott klar ist. Ich kann nicht immer schummeln und alles machen und dann, wenn ich Hilfe brauche, sagen, ja, jetzt kann ich ja meine Sorge Jesus abgeben. Das ist ein unglaubwürdiges Leben. Und da sagen und die Kritiker der Christen mit Recht an, ja, die machen es sich auch schön einfach, oder? Aber ich denke, es ist eben nicht unbedeutend, dass das da vorher steht. Und zum Schluss noch eine ganz erfreuliche Nachricht. Der Sieg gegen die finsteren Mächte ist ja bereits Geschichte. Den müssen wir ja nicht selber erkämpfen. Die finsteren Mächte sind besiegt, ein Kreuz auf Golgatha. Wir müssen diesen Kampf nicht führen, den hat Jesus geführt. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sind wir als Sieger unterwegs. Wie Johannes schreibt, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Herr, unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Diesen Sieg haben wir in Jesus Christus. Und er hat über die Welt triumphiert und wir mit ihm. Jawohl, er kann. Yes, he can. Das soll unser Slogan sein. Amen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Du bist für unsere Schuld gestorben und du hast am Kreuz diesen finsteren Mächten die Macht genommen über unserem Leben. Wenn wir mit dir unterwegs sind, sind wir mit dem Sieger unterwegs. Und wenn wir mit dem Sieger unterwegs sind, sind wir auch Sieger. Wir danken dir. Danken dir, dass du es kannst. Und dass du in unser Leben hineinwirkst, auch heute. Und hilf uns, dass wir wirklich uns auch darauf konzentrieren, dass wir dir Treue halten. dass wir nicht unser Vertrauen in Götzen oder Gegenstände oder Rituale stecken, sondern dass wir dir vertrauen, denn du bist der lebendige Gott. Und du lässt Dinge gelingen. Wir beten dich an. Amen.